NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Werner Fink liest aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern. Heute den vierten Abschnitt. Sterns Roman ist ein Roman der ständigen Abschweifungen und parenthetischen Einschübe, der in manchem vorausweist auf Erzähltechniken des 20. Jahrhunderts. Die Abschweifungen machen es auch unmöglich, die Handlung als ein Kontinuum zu erzählen, abgesehen davon, dass die Handlung nicht das Wesentliche des Buches ausmacht. Der Ich-Erzähler geht assoziativ vor und entfernt sich dabei oft vom eigentlichen Handlungsfaden. In den ersten Kapiteln versuchte er, Vorgeschichte und Umstände seiner Geburt zu schildern. Er berichtet in zeitlichem Rückblick von der Hebamme und dem Pfarrer Yorick und erläutert, warum beide bei seiner Geburt nicht anwesend sind. Daran schließt sich die Geschichte des Heiratsvertrages der Eltern Shandy. Der Vertrag bestimmt, dass Frau Shandys Recht, ihre Kinder in London zur Welt zu bringen, hinfällig wird, wenn sie einmal aufgrund einer eingebildeten Schwangerschaft unnötige Reisekosten verursachen sollte. Das war ein Jahr vor Tristrams Geburt der Fall, weshalb sie nun in Shandy Hall entbinden muss. Daraus erklären sich verschiedene Unglücksfälle, von denen anschließend berichtet wird. Hier, am Ende des 18. Kapitels des ersten Buches, waren wir bei unserer letzten Lesung angelangt. Das 19. Kapitel enthält jedoch eine weitere erzählerische Abschweifung. Es berichtet von den Schwierigkeiten, die Tristrams Vater hat, sich mit dem Taufnamen seines Sohnes abzufinden. Hören Sie nun wieder Werner Fink.
19. Kapitel. Eher wollte ich mich unterstehen, das schwerste Problem in der Geometrie aufzulösen, als mir anmaßen zu erklären, wie ein Mann von meines Vaters vielem und richtigen Verstande belesen, dabei weise in politischen Anschlägen und in der Polemik, fähig sein konnte, eine Meinung in seinem Kopfe zu unterhalten, die so weit von allen Gewöhnlichen abwich, dass ich besorge, der Leser, wenn ich ihm solche sage, sofern er nur ein wenig cholerischen Temperaments ist, werde in diesem Augenblick das Buch beiseite werfen. Ist er sanguinisch, dann wird er herzlich darüber lachen, und ist er von der ernsthaften und strengeren Gattung, so wird er solche beim ersten Anblick ohne Gnade als fantastisch und ausschweifend verdammen. Und das war über die Wahl und Beilegung der Taufnamen, worauf nach seinen Gedanken weit mehr ankäme, als solche Leute, die nur oben hin denken, zu begreifen fähig wären. Seine Meinung in diesem Punkte war, dass es eine sonderbare Art von magischer Kraft gäbe, welche gute oder böse Namen, wie er sie nannte, unserem Charakter und unserer Aufführung unwiderstehlich eindrückten. Wie manche Cäsars und Pompeien, pflegte er zu sagen, sind durch bloßen Einfluss der Namen ihrer würdig geworden. Und wie manche gibt es, fügte er hinzu, die ungemein viel Gutes in der Welt gestiftet haben möchten, wäre ihr Charakter und Mut nicht gänzlich unterdrückt. Ihr Sohn, ihr geliebter Sohn, von dessen sanften und aufgeräumten Naturell Sie so viel zu erwarten haben, ihr Fritzchen, mein Herr, ihr Fritzchen, wollten Sie ihn um alles in der Welt wohl Judas haben taufen lassen? Möchten Sie wohl, mein lieber Freund, fuhr er fort, indem er ihnen mit der sanftesten Art seine Hand auf die Brust legte, möchten Sie, mein Herr, in eine solche Entweihung Ihres Sohnes gewilligt haben? Oh, mein Gott, sagte er dann und schlug die Augen in die Höhe. Wenn ich Ihr Gemüt recht kenne, ist Ihnen das unmöglich. Wäre Ihr Sohn Judas getauft worden, die habsüchtige und verräterische Idee, die von dem Namen so unzertrennlich ist, würde ihn sein ganzes Leben durch wie ein Schatten verfolgt und ihn zuletzt, trotz Ihrem Beispiele, Herr, zu einem Schabhals und Schurken gemacht haben. Ich habe noch keinen Menschen gekannt, der auf ein solches Argument zu antworten vermochte, wirklich aber auch von meinem Vater die Wahrheit zu sagen, er war unwiderstehlich. Beides im Perorieren und Disputieren. Er war zum Redner geboren. Überredung hing an seinen Lippen und die Elemente der Logik und Rhetorik waren dergestalt durch ihn verwebt und ganz besonders wusste er so schnell und schlau die Schwachheiten und Leidenschaften seiner Gegner aufzufinden, dass die Natur selbst ihr Votum geben konnte. Dieser Mann ist beredt. Kurz, mein Vater mochte Recht oder Unrecht haben. Es war in beiden Fällen viel gewagt, ihn anzugreifen. Und dennoch, es ist wunderbar, hatte er niemals weder den Cicero noch Aristoteles oder Longinus gelesen. Er wusste nicht einmal, worin der Unterschied zwischen einem Argument ad ignorantiam und ad hominem bestünde, sodass ich mich recht gut erinnere, als er hingereist war, mich im Jesuitenkollegio zu einschreiben zu lassen. Dass mein würdiger Lehrer und zwei oder drei andere Mitglieder dieser gelehrten Sozietät sich höchlich wunderten, wie ein Mann, der nicht einmal die Namen seiner Werkzeuge kannte, dennoch so behende damit arbeiten konnte. Ob das mit meines Vaters sonderbaren Meinungen der Fall war oder ob endlich sein Witz seinem Verstande einen blauen Dunst vormachte oder wiefern er in einigen seiner Meinung recht haben mochte, das soll der Leser entscheiden. Hier behaupte ich weiter nichts, als dass es mit dieser einen über den Einfluss der Taufnamen sein ganzer Ernst war. Er war systematisch und gleich allen Systematikern hätte er Himmel und Erde bewegt und jedes Ding in der Schöpfung gereckt und gezerrt, um es seine Hypothesis anzupassen. Kurz, ich sage es noch einmal, es war sein Ernst. Und demzufolge konnte er alle Geduld verlieren, wenn er Leute, besonders Leute vom Stande, sah, die sich ebenso wenig oder noch weniger darum bekümmerten, wie ihr Kind genannt werden sollte, als um die Wahl eines Namens für ihren Schoßhund, ob Ponto oder Cupido. Das, sagte er, stünde sehr schlicht und führte noch das besondere Übel bei sich, nämlich, wenn einmal ein schlechter Name mit Unbedacht gegeben worden, so ginge es nicht wie in dem Falle, da eines Mannes guter Leumund verunglimpft worden, welcher wieder verglimpft werden könnte. Vielmehr, sagte er, ließe sich das geschehene Übel niemals wieder gut machen. Ja, er zweifelte sogar, dass sich das Vermögen einer Parlamentsakte bis dahin erstreckte. Es war merkwürdig, dass, obgleich mein Vater dieser Meinung gemäß, wie ich ihn gesagt habe, gegen gewisse Namen die stärkste Zuneigung oder Abneigung hatte, es dennoch Namen gab, welche auf der Waagschale vor ihm so schwebten, dass sie ihm völlig gleichgültig waren. Jack, Dick oder Tom waren von dieser Klasse. Diese nannte mein Vater neutrale Namen und behauptete von ihnen ohne Satire, dass es von Anbeginn der Welt her wenigstens ebenso viel Schurken und Narren gegeben als gute und kluge Männer, welche solche ohne Unterschied geführt hätten, so dass, indem sie als gleiche Kräfte in entgegengesetzter Richtung aufeinander wirkten, sie, nach seiner Meinung, ihre Wirkungen wechselweise aufhöben, aus welcher Ursache er, wie er sich oft erklärte, keinen Kirschkern für die Wahl unter denselben hingeben möchte. Bob, so hieß mein Bruder, war ein anderer von dieser neutralen Gattung von Taufnamen, welche weder auf die eine noch andere Seite wenig wirkten. Und da sich mein Vater eben zu Ibsen befand, da er ihm gegeben ward, so dankte er oft dem Himmel, dass es kein schlimmerer wäre. Andreas kam ihm fast vor wie eine negative Größe der Algebra. Er sei schlechter, sagte er, als nichts. Wilhelm war bei ihm in hohem Ansehen, Nams wieder im Niedrigen und Rupprecht, sagte er, sei gar des Teufels. Allein unter allen Namen in der weiten Welt hatte er den unbezwinglichsten Widerwillen gegen Tristram. Von keinem Dinge auf dem Erdboden hatte er einen niedrigeren und verächtlicheren Begriff, indem er dafür hielt, es könne unmöglich in rerum naturae etwas anderes hervorbringen, als was höchst gemein und elend wäre. Ja, mitten in einem Disput über den Punkt, worin er nicht selten ganz von ungefähr verwickelt wurde, fragte er seinen Gegner kategorisch, ob er's auf sich nehmen wolle, zu sagen, er habe jemals gelesen von einem Menschen, der Tristram geheißen und etwas Großes oder Andenkenswertes verrichtet. Nein, pflegte er zu sagen, Tristram, es ist eine Unmöglichkeit. Was konnte meinem Vater mehr fehlen, als ein Buch zu schreiben, um diese seine Meinung der Welt mitzuteilen? Sehr wenig Genuss bringt es dem spekulativen Kopfe, seine Meinung allein zu haben, wenn er sie nicht zum Markt bringen dürfte. Gerade das war's, was mein Vater tat. Denn im Jahre 1716, welches 2 Jahre vor meiner Geburt war, machte er sich darüber her und schrieb ausdrücklich eine Dissertation über das einzige Wort Tristram, worin er der Welt mit vieler Aufrichtigkeit und Bescheidenheit die Gründe seines großen Abscheus gegen diesen Namen vor Augen legte. Wenn diese Erzählung mit ihrem Titel verglichen wird, wird dann nicht der gutherzige Leser meinen Vater von Herzen bedauern, zu sehen, wie einem ordentlichen, gutgesinnten Manne, der zwar sonderbare, aber doch unschädliche Meinungen hegt, dergestalt von Widerwärtigkeiten mitgespielt worden, zu sehen, wie ein solcher Mann in seinen alten Tagen, die nicht für Kummer und Sorgen gemacht sind, 10-mal am Tage sein vom Himmel erflehtes Kind Tristram rufen muss. Melancholischer, zweisilbiger Klang, der in seinen Ohren mit jedem Spottnamen unter der Sonne im Einklang steht. Hat jemals ein boshafter Geist sich ein Vergnügen daraus gemacht, die Vorsätze eines Sterblichen zu vereiteln, so muss es hier gewesen sein. Und wäre es nicht notwendig, dass ich erst geboren sein müsste, ehe ich getauft werden kann? Ich gebe den Augenblick dem Leser Nachricht, wie es dazu kommen konnte. 20. Kapitel. Wie konnten Sie so unaufmerksam sein, Madame, als Sie das letzte Kapitel lasen? Ich sagte Ihnen darin, dass meine Mutter keine Papistin sei. Papistin? Davon haben Sie kein Wort gesagt, mein Herr. Madame, ich muss es mit Ihrer Erlaubnis wiederholen, dass ich es Ihnen sehr deutlich, so deutlich zum wenigsten gesagt habe, als man mit Worten nach ihrer eigentlichen Bedeutung so etwas sagen kann. Ja, wenn es so ist, mein Herr, dann muss ich eine Seite überschlagen haben. Nein, Madame, kein Wort haben Sie überschlagen. Dann habe ich geschlafen, Herr. Die Ausflucht, Madame, kann Ihnen mein Stolz nicht hingehen lassen. Ja, nun, dann verstehe ich nichts von der ganzen Sache. Das, Madame, ist eben das Versehen, das ich Ihnen zur Last lege und zur Strafe, bestehe ich darauf, dass Sie augenblicklich das ganze Kapitel noch einmal durchlesen. So. Diese Strafe habe ich der Dame weder aus Spaß noch aus Grausamkeit auferlegt, sondern aus der allerbesten Absicht, und deswegen werde ich ihr auch keine Entschuldigung machen, wenn sie wiederkommt. Es ist, um ihr den falschen Geschmack abzugewöhnen, welcher sich bei Tausenden außer ihr eingeschlichen hat, immer frisch vorzulesen, mehr aus Begierde nach Abenteuern als nach der tiefen Gelehrsamkeit und Wissenschaft, welche sie aus einem Buche von diesem Schlage, wenn es gehörig gelesen würde, unfehlbar schöpfen müssten. Das Gemüt sollte gewöhnt werden, beim Lesen weise Betrachtungen und neue Schlüsse zu machen. Diese Gewohnheit war es, die den jüngeren Plinius bezeugen ließ, dass er niemals ein so schlechtes Buch gelesen, dass er nicht einigen Nutzen daraus gezogen habe. Aber da kommt, meine schöne Dame, haben Sie das Kapitel noch einmal gelesen, Madame, wie ich Sie bat? Nun gut. Und haben Sie nicht beim zweiten Lesen die Stelle bemerkt, woraus die Sache erhält? Kein Wort dergleichen. Dann, Madame, belieben Sie die vorletzte Zeile des Kapitels wohl zu überlegen, wo ich mir die Freiheit nahm, zu sagen, es wäre notwendig, dass ich erst geboren würde, ehe ich getauft werden könnte. Wäre meine Mutter eine Papistin gewesen, so folgte das nicht unbedingt. Verstanden? Ja. Sie sehen, wie leicht sich die feinen Winke und verdeckten Mitteilungen der Wissenschaften verfliegen. Die schwere Moral verliert sich im Bodensatz und beides, das eine und das andere, geht für die Welt verloren. 21. Kapitel. Ich kann nicht begreifen, was das Lärmen und das Hin- und Herlaufen da oben heißen soll, sagte mein Vater und wendete sich nach einem anderthalbstündigen Stillschweigen an meinen Onkel Tobi, welcher, wie Sie wissen müssen, an der anderen Seite beim Feuer saß, seine gesellige Pfeife Tabak in stiller Betrachtung eines Paares neuer, schwarzer, plüschener Beinkleider, die er anhatte, immerfort schmauchte. »Was mögen Sie denn vorhaben, Bruder?« sagte mein Vater. »Wir können ja kaum unser eigenes Wort hören.« »Ich glaube«, antwortete mein Onkel Tobi, wobei er die Pfeife aus dem Munde nahm und den Kopf derselben zwei- oder dreimal auf den Nagel seines linken Daumens schlug, als er die Phrasis anfing. »Ich glaube«, sagte er. Aber um meines Onkels Meinung über diese Sache gehörig zu fassen, müssen Sie erst ein wenig mit seinem Charakter bekannt sein, dessen äußeren Umriss ich Ihnen hier auf der Stelle geben will. Hernach wird der Dialog zwischen ihm und meinem Vater desto besser vonstatten gehen. Können Sie mir nicht sagen, wie der Mann hieß, der die Bemerkung zuerst machte, dass unsere Luft und unser Klima sehr unbeständig sei? Er hat damit nämlich eine gute Bemerkung gemacht. Der daraus gefolgerte Schluss aber nämlich, dass es daherkomme, dass wir eine so große Mannigfaltigkeit an eigenen und sonderbaren Charakteren haben, kam nicht von ihm. Das war von einem anderen Manne, wenigstens anderthalb hundert Jahre nachher, ausfindig gemacht, wie ebenfalls, dass dieses volle Zeughaus von Originalstoff die wahre und natürliche Ursache sei, dass unsere Lustspiele so viel besser sind als die Lustspiele der Franzosen oder alle die, welche auf dem festen Lande geschrieben sind oder geschrieben werden können. Glückliche, dreimal glückliche Zeiten. Aber ich vergesse meinen Onkel Tobi, den wir die ganze Zeit über haben, die Asche aus seiner Pfeife klopfen lassen. Sein eigentümlicher Charakter war von der besonderen Gattung, welche unserem Himmelskreise Ehre macht, und ich würde mich nicht gescheut haben, ihn unter dessen vorzüglichste Produkte zu rechnen, wären an ihm nicht zu viele deutliche Striche von einer Familienähnlichkeit erschienen, welche bewiesen, dass die Sonderbarkeit seines Tuns und Sagens mehr vom Geblüte als von Wind und Wasser herkäme. Denn die ganze schändische Familie bestand aus Originalcharakteren. Ich meine, die Männlein, die Weiblein hatten gar keine, ausgenommen meine Großtante Dinah, welche ungefähr vor 60 Jahren sich mit dem Kutscher verheiratet und vermehrte, welches sie, wie mein Vater zufolge seiner Meinung von den Taufnamen oft zu sagen pflegte, ihren Gevattern und Gevatterinnen zu verdanken hätte. Es wird sehr befremdend erscheinen, dass ein Unfall dieser Art so lange Jahre noch aufgehoben sein sollte, Fried und Einigkeit zu stören, welche so herzlich zwischen meinem Vater und Onkel Tobi obwalteten. Man sollte gedacht haben, die ganze Macht des Unglücks hätte sich gleich in der ersten Zeit in der Familie gebrochen und verloren. Aber in unserer Familie nahm alles seine ganz besondere Wendung. Bemerken Sie wohl, ich entscheide hier nichts. Meine Gewohnheit ist immer, dem Forschbegierigen von verschiedenen Spuren einen Fingerzeig zu geben, nach welchem er bis zu den ersten Quellen der Begebenheit gelangen kann, die ich erzähle. Warum also, Tante Dinah, diese Ursache des Verdrusses für meinen Vater und Onkel Tobi aufgespart worden, das lasse ich unentschieden. Wie aber und in was für einer Richtung sie wirkte, um Veranlassung zu Missvergnügen unter ihnen zu geben, das bin ich imstande, sogar mit großer Genauigkeit zu erklären. Mein Onkel Tobi Shandy, Madame, war ein Offizier, der neben den Tugenden, welche gewöhnlicherweise den Charakter eines ehrlichen und rechtschaffenden Mannes bestimmen, noch eine andere in einem hohen Grade besaß, welche selten oder niemals ins Verzeichnis gesetzt wird. Und diese war eine außerordentliche und unvergleichliche Züchtigkeit der Natur. Doch nehme ich das Wort Natur zurück, damit ich nicht eine Sache vorher abtue, die nächstens vorkommen muss. Und diese ist, ob diese seine Züchtigkeit natürlich oder erworben war. Auf welche Weise aber mein Onkel dazu gelangt sein mochte, es war allemal Züchtigkeit im wahrsten Verstande. Und zwar, Madame, nicht in Worten, denn er war so unglücklich, dass er nicht viel Wahl darunter hatte, sondern in Sachen. Und diese sittsame Zucht beherrschte ihn dergestalt und ging bei ihm so weit, dass sie womöglich der Züchtigkeit eines Frauenzimmers fast gleichkam. Dieser weiblichen Sittsamkeit, Madame, und innerlichen Keuschheit der Sinne und Gedanken ihres Geschlechtes, wodurch sie dem unsrigen so große Ehrfurcht einflößen. Sie werden glauben, Madame, dass mein Onkel Tobi alles dies aus der wahren Quelle geschöpft habe, dass er großenteils seine Zeit im Umgange mit ihrem Geschlecht zugebracht und dass er durch eine völlige Kenntnis von ihnen und durch die Macht der Nachahmung, welche so schöne Beispiele unwiderstehlich machen, diese liebenswürdige Eigenschaft des Gemütes erworben habe. Ja, ich wollte, dass ich das sagen könnte, aber außer mit seiner Schwägerin wechselte er mit Frauenzimmern keine drei Worte in ebenso viel Jahren. Nein, nein, er erlangte seine Tugend mit einem Schlag, Madame. Mit einem Schlag. Ja, Madame, es kam von einem Steine, der bei der Belagerung von Namur durch eine Kanonenkugel von der Brustwehr abgerissen und meinem Onkel Tobi gerade aufs Latzbein aufschlug. Wie konnte der Stein die Wirkung tun? Die Erzählung davon, Madame, ist lang und anziehend, aber ich werde sie Ihnen jetzt noch nicht mitteilen. Fürs Erste genügt es zu wissen, dass mein Onkel Tobi ein Offizier von einer unvergleichbaren Züchtigkeit war, welche zufälligerweise durch die beständige Hitze eines kleinen Familienstolzes verdünnt und verfeinert wurde, sodass beide zugleich so bei ihm arbeiteten, dass er die Geschichte von Tante Dinah niemals erwähnen hören konnte, ohne in heftige Gemütsbewegung zu geraten. Die geringste Anspielung darauf war hinreichend, ihm das Blut ins Gesicht zu treiben. Wenn aber mein Vater gar in vermischten Gesellschaften sich weitläufiger darüber ausließ, wozu er sich oft, um seine Hypothesis zu erläutern, genötigt sah, dann fraß dieser unglückliche Mehltau auf einem der schönsten Zweige der Familie in meines Onkels Ehrliebe und Züchtigkeit zugleich blutige Wunden, und er nahm oft meinen Vater mit aller nur erdenklichen Sorglichkeit auf die Seite, um ihm vorzustellen, er möchte doch um alles in der Welt die Geschichte ruhen lassen. Mein Vater, glaube ich, hegte die wahrste und zärtlichste Neigung für meinen Onkel Tobi, die jemals ein Bruder für den anderen hegte und hätte gern alles auf der Welt getan, was ein Bruder vernünftigerweise von dem anderen verlangen konnte. Aber dieses stand nicht in seinen Kräften. Mein Vater, wie ich Ihnen gesagt habe, war ein Philosoph. Haarscharf, spekulativisch, systematisch. Und meiner Tante Dinah Geschichte war ihm von ebenso vieler Wichtigkeit als dem Kopernikus die Retrogradation der Planeten. Die Nebenschliche der Venus aus ihrer geraden Laufbahn bestätigten das kopernikanische System, das von ihm seinen Namen erhielt, und die Nebenschliche der Tante Dinah von ihrer Ebenenbahn taten eben die Dienste bei der Errichtung von meines Vaters System, welches, wie ich glaube, hinfort beständig nach ihm das Schendische System heißen wird. Bei jeder anderen Familienkränkung hatte mein Vater, glaube ich, ein ebenso feines Gefühl der Schamhaftigkeit als irgendjemand. Und ich getraue mir zu sagen, weder er noch Kopernikus würden der Welt ein Wort davon gesagt haben, wäre es nicht, wie sie dachten, aus Pflicht gegen die Wahrheit gewesen. Amicus Plato, pflegte mein Vater zu sagen, wobei er ihm die Worte übersetzte. Plato ist mein Freund, aber die Wahrheit ist meine Schwester. Diese Uneinigkeit war die Quelle manches brüderlichen Zwistes. Der eine konnte nicht ertragen, dass ein Familienfleck weiter ausgebracht würde, und der andere konnte schwerlich einen einzigen Tag hingehen lassen, ohne darauf anzuspielen. Um Himmels Willen, rief mein Onkel, lass doch die Geschichte unserer Tante und ihrer Gebeine in Ruhe schlafen. Wie kannst du so wenig Gefühl für den guten Namen unserer Familie haben? Wie kannst du? Was ist der gute Name einer Familie gegen eine Hypothese? Ja, wenn ich recht sagen soll, was das Leben einer Familie? Das Leben einer Familie, sagte dann mein Onkel und fiel dabei in seinen Lehnstuhl zurück und hob seine Hände, seine Augen und ein Bein in die Höhe. Ja, das Leben, sagte darauf mein Vater. Nach meinem geringen Verstande von den Dingen, antwortete Onkel Tobi, ist ein jedes solches Beispiel barer Mord. Es begehen, wer will. Da steckt dein Irrtum, versetzte mein Vater. Denn in Foro Scientiae gibt es nichts dergleichen wie Mord. Nur Tod, Bruder. Mein Onkel gab sich niemals damit ab, hierauf mit etwas anderem zu antworten, als dass er ein halbes Dutzend Takte von seinem Regimentsmarsche Lilli Bolero herpfiff. Sie müssen wissen, dies war der gewöhnliche Kanal, wodurch er seinem Affekt Luft gab, wenn ihn etwas ärgerte oder überraschte. Besonders aber, wenn ihm etwas gesagt wurde, das er für sehr ungereimt hielt.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Fink las die vierte von 23 Folgen aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern in der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis mittwochs startet am Abend vorgelesen wie bisher um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Play Jazz.
Hallo und willkommen. Henry Altmann begrüßt Sie zum Big Band Magazin. Ein gutes neues Jahr 2024 Ihnen erstmal. Eines, das wir ein wenig locker angehen lassen wollen. Das Jahr ist ja sozusagen noch brandneu, wie auch der Titel heißt, Brand New, den die NDR Studioband am 23. Mai 1967 aufnahm.